Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, grüß dich. Jetzt sind wir endlich mal hoffentlich so weit, dass wir über die Familiengesellschaft sprechen können. Aber wir wären ja nicht der Sei doch nicht besteuert Podcast, wenn wir nicht natürlich erstmal kurz auf Aktuelles eingehen. Und da habe ich ein Video von dir gesehen, wo ich ja ganz entrüstet war. Da hast du gesagt, die 7% Umsatzsteuer für die Gastronomie ist in Gefahr. Was ist denn da los?
Ja gut, also es gibt ja durch diese Mehrwertsteuersenkung in der Gastro eben bei Speisen von 19 auf 7% Steuerausfälle. Man schätzt so gut 11 Milliarden Euro für die Bundesländer und für die Gemeinden nochmal gut 1 Milliarde Euro. Und die haben natürlich wenig Bock, sagen wir, die Steuerausfälle selbst zu tragen und haben jetzt mal angekündigt, dass sie das gerne als Ausgleichszahlung vom Bund hätten, aber der Herr Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat der Bild-Zeitung dann gesagt, sehr klar ist, es wird keine Kompensation des Bundes geben. Und jetzt hat Jens Spahn und ein paar andere außer CDU-CSU-Fraktion sich so ein bisschen entrüstet gezeigt und hat gemeint, hier, der Finanzminister muss jetzt hier mit den Bundesländern sprechen, weil es muss kommen. Eine Einigung muss jetzt bis zum 20. Dezember erfolgen. Da ist Bundesratssitzung, damit es dann auch wie ursprünglich geplant zum 01.01.2026 in Kraft treten kann. So klar ist es nicht. Ich meine, es wurde ja schon im Bundeskabinett beschlossen, der Gesetzentwurf, also schon im September, meine ich. Und jetzt steht alles wieder auf der Kippe. Also bin mal gespannt. Ich meine, diese Umstellungszeit, selbst wenn es jetzt, wenn man da noch eine Einigung findet zwischen Bundesländern und Bund über die Finanzierung, 20.12., wenn man dann am 01.01.2026 seine Kassensysteme umstellen muss, dann ja, ist da auch sehr knapp, aber ja, also ich würde mir die...
Da kommt Freude auf.
Die Verlässlichkeit ist da nicht so gegeben. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Friedrich Merz wird seine Wahlversprechen schon einhalten. Aber jetzt hat man ja bei ein paar Sachen gesehen, dass das auch nicht so ganz immer gut klappt. Ne?
Ja. Naja, das heißt noch ein bisschen zittern für die Gastronomen. Ich drücke natürlich allen die Daumen, die hier zuhören und darauf hoffen, auf die reduzierte Umsatzsteuer. Schauen wir mal, was sich bis zum 20. Dezember noch ergibt.
Ja, also ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob Kemal Üres, der bei uns ja schon mal im Podcast war, der Gastro-Flüsterer, da mehr weiß. Der hat irgendwie just in dem Moment, wo ich diese Infos erhalten habe, ja, auch aus ganz guter Quelle, dann kommentiert, 7% kommt. Aber ich glaube, er ist sehr optimistisch, vor allem heute, kurz bevor wir aufnehmen, hat nochmal der Markus Suchert, seines Zeichens Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband der Systemgastronomie, nochmal auf die dauerhafte Senkung des Steuersatzes auf 7% gepocht. Ich glaube, das hätten sie jetzt nicht gemacht, wenn es so sicher wäre. Also die merken auch, da bricht was weg. Du hast es richtig gesagt, ich gönne es natürlich den Gastronomen auch. Manche sagen ja, ist irgendwie eine Ungleichbehandlung, ist es auch, aber mein Gott, ja, es sei den Gastronomen gegönnt. Aber wie gesagt, keine Einigung aktuell. Und jetzt schauen wir mal, was der Bundesfinanzminister macht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ne?
Ja, sehr gut, machen wir natürlich. Bevor es zum eigentlichen Thema geht, Fabian, ich habe noch gesehen, du standest vor so einer großen Kamera, diesmal nicht für ein TikTok- oder Instagram-Video, da hast du ja eine kleinere. Was war denn das? Was war da?
Ich wurde eingeladen vom WDR nach Köln in die WDR-Arkaden. Die machen ja so eine Doku-Reihe, Unser Leben mit KI, also künstlicher Intelligenz. Und da geht es jetzt dann in der Folge im Dezember wird es vermutlich ausgestrahlt über KI im Steuerbereich. Ja. Also wie die Finanzverwaltung als auch die Steuerkanzleien etc. dann künftig mit KI arbeiten und was es eben für Auswirkungen dann auf die breite Masse hat, wird wahrscheinlich insgesamt, also ist jetzt nicht nur der Steuerbereich, sondern auch so Finanzen allgemein besprochen, so eine halbe Stunde dann gehen. So lang sind in etwa diese Folgen. Und mein Part wird da wahrscheinlich, ja, dem so 3 Minuten sein. Und da habe ich ein bisschen was ja, über KI im Steuerbereich erzählt.
Ja, und sag mal, Finanzamt, sind die schon
dabei? Ja, man würde nicht glauben, dass das Finanzamt irgendwie so KI-Vorreiter ist, aber es gibt in Nordrhein-Westfalen schon Finanzämter, die tatsächlich seit Mai 2024 mit KI arbeiten. Und dann insbesondere eben so einfache Steuererklärungen durchlaufen. Es ist ja auch so, dass das schon vollautomatisiert geht. Der Bescheid darf auch erlassen werden. Steht in der Abgabenordnung 155 Absatz 4, dass man eben vollautomatisiert dann die Sachen auch durchwinken kann. In Hessen zum Beispiel, die haben jetzt im September, also vor ein paar Wochen, so einen KI-Assistenten eingeführt. Da kann man sich wahrscheinlich so vorstellen, wie so eine Art ChatGPT eben mit internen Finanzamtsdaten. Und Bayern hat jetzt auch überraschenderweise diesen Monat eine KI-Kooperation mit der Technischen Universität Nürnberg veröffentlicht. Und das ist ganz interessant, weil Bayern ja auch federführend auch dieses ELSA-Portal für Bund und Länder da mitprogrammiert. Also ich glaube, da wird noch einiges kommen. Ja, ich meine, und in Steuerkanzleien wird der KI auch schon eingesetzt. Gar nicht mal so viel. Ich halte nächste Woche bei der Tax Technology Konferenz in Frankfurt, also vielleicht ist der ein oder andere Podcast-Hörer und Hörerin auch da, einen Vortrag über die KI in der Content-Erstellung in der Steuerwelt. Und ja, da gibt es auch schon einige Entwicklungen, die, aber da will ich jetzt auch nicht so stark vorausgreifen. Eine Zahl, die mich so ein bisschen überrascht hat, nur bisher etwa 25% der Steuerkanzleien arbeiten mit KI, ist eine Zahl von einer Date, von einer Umfrage unter gut 500 Steuerkanzleien. Habe ich so ein bisschen gewundert, dass es so wenig ist, aber wenn man es mit den Zahlen 2024 vergleicht, da waren es nur 9%. Also in einem Jahr sind Steuerkanzlei KI-Nutzung von 9% auf 25% hoch, ja, geschossen, kann man sagen. Und bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Da würde ich mal tippen, dass dann über 50% dann KI nutzen in irgendeiner Weise und sei es nur, keine Ahnung, irgendwelche E-Mails formulieren oder bei Dativ gibt es ja auch diesen Einspruchgenerator oder Dativ hat den Lex in Form auch so ein KI-Bot. Ich glaube, das wird jetzt schnell sich verbreiten, aber finde ich trotzdem ganz interessant. Aktuell Stand 2025 Juni arbeiten, kann man so sagen, 75% der Steuerkanzleien nicht mit KI.
Mhm. Ja, ist schon krass, ja. Also soll ich vielleicht nochmal erzählen, was...
Ja, gerne, gerne.
Auch ganz interessant, ja. Also ich meine, der Klassiker ist ja, dass du schon beim Buchen von Belegen, das ist ja das, was eigentlich die gerade in Steuerkanzleien auch noch ein großer Teil der Arbeit ist, dass du dir da auch durch KI helfen lassen kannst. Da gibt es ja von Dativ auch dieses ASR, was dann eben im Hintergrund versucht, selbst zu ermitteln, was ist das jetzt hier für ein Beleg? Ist das Telekom? Ja, könnte vielleicht Telefonkosten sein? Ja, eigentlich relativ trivial.
49,20, ja.
Verdammt, das weißt du sogar auswendig. Meine Güte.
Also wenn es noch so ist, ich habe schon lange keine Telefonkosten mehr bei der ADFGU, aber 49,20 müsst ihr sagen. Ja.
Da erkennt man den
Punkt. Ja, oder auch nicht. Ja. Einige Buchhalter, Buchhalterinnen werden vielleicht jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich hier Quatsch erzähle. Aber wir lassen es einfach drin.
Ja, wird schon stimmen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, da bin ich jetzt auch schon zu sehr aus dem operativen Buchhaltungsgeschäft raus. Aber das ist natürlich so das eine, ne, wo glaube ich auch ein relativ großer Hebel ist. Wichtig ist natürlich da, zumindest nach unserer Erfahrung, dass du das System auch gut anlernst. Also wenn du halt da jetzt irgendwie anfängst und du hast einen schlechten Buchhalter, der das dann irgendwie benutzt und dann buchst du das total kreuz und quer, alles falsch, dann lernt das halt auch falsch und am Ende bringt es dir gar nichts, ne? Also da ist wie bei allen, du musst halt gut das System anlernen und dann natürlich bei den Themen der Formulierung und so weiter, hast du ja gerade angesprochen, da ist natürlich immer so das Datenschutzthema, ne? Also du kannst ja aus guten Gründen keine Mandantendaten zu ChatGPT geben. Ich bin immer wieder überrascht, dass das doch manche Berufskollegen dann einfach so nonchalant machen, ne? Oder hier zu Google Gemini oder Copilot oder so. Am Ende ist das ja alles datenschutzrechtlich problematisch und ich meine, ich bin jetzt da jetzt natürlich jetzt nicht so, da ist die Spaßbremse gelten, aber es gibt ja schon den 203 Strafgesetzbuch, der sagt, du als Berufsträger musst deine Dienstleister ja über die Verschwiegenheitspflicht und die damit verbundenen strafrechtlichen Risiken für dich als Person hinweisen. Und das kannst du ja nicht. Kannst ja nicht zu OpenAI gehen und sagen, übrigens bin ein Steuerberater, Rechtsanwalt. Wenn du meine Daten bekommst, bitte belehr mal deine Mitarbeiter, wie sie damit umgehen müssen. Das heißt, also du musst es eigentlich entweder stark anonymisieren. Da ist natürlich dann trotzdem schon viel möglich. Und da kannst du natürlich super tolle Schriftsätze verfassen oder dir bei Gutachten helfen lassen oder so. Was wir halt noch gemacht haben, ist, wir haben so ein eigenes LLM gehostet. Das geht zum Beispiel mit Mistral oder Quen von Alibaba. Das klingt jetzt erstmal Gott chinesisch, ne? Aber du kannst es ja trotzdem selbst hosten und damit sicherstellen, dass keine Daten abfließen. Und dann geben wir da halt zum Beispiel Nachrichten hin, ne? Wir benutzen ja kein Outlook, haben was selber programmiert und können dann zum Beispiel sagen, okay, wir prüfen jede Nachricht, ob da eine mögliche Beschwerde des Mandanten drin ist. Und wenn es eine Beschwerde ist, gibt es jemanden bei uns, der sich das dann annimmt, ne? Oder du kannst jedes Dokument, was ankommt, analysieren und sagen, was ist das eigentlich, wer könnte dafür zuständig sein. Also da ist schon echt viel Musik bei dem Thema drin, auch so um den Arbeitsprozess in Steuerkanzleien zu verbessern.
Ja.
Ich habe da übrigens letztens ein cooles Urteil gefunden, aber sag noch mal ganz kurz, was du noch ergänzen wolltest, dann weiß ich auch.
Ja, nee, ich habe jetzt nur, mir ist eingefallen, weil ich eben diese Präsentation da vorhin gebaut habe, eigentlich trivial, aber ich habe eben so ein Bild von mir, wo ich halt, dass der mir einen Cowboy-Hut aufsetzt, weil das Motto ist da bei der Tax-Technology-Konferenz Wild Wild Tax, ja, so. Mhm. Und dann war es ganz witzig, bei Google hat es da gewesen, ja, hier personenbezogene Daten, blablabla, können wir nicht machen, habe ich es bei ChatGPT reingehauen und eine Sekunde später hatte ich dann auf dem Kopf. Da scheinen sich auch die US-Unternehmen im deutschen Markt noch nicht ganz einig zu sein, wie sie handhaben. Ja?
Ja.
Also das ist schon ganz, ganz interessant, aber ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Ne?
Ja, ja, ja. Nee, ich wollte auch natürlich auch wiederum wissen, was du noch dazu sagst. Ich habe ein spannendes Urteil gefunden, es ist nur vom Amtsgericht Köln. Ja, also könnte man jetzt sagen, gut, was erzählen hier vom Amtsgericht, ist doch, kannst du dich ja sogar selber vertreten, brauchst du nicht mal einen Anwalt, das interessiert mich das denn. Da fand ich trotzdem ganz amüsant, vom 2. Juli 2025 ist das, und zwar hatte ein Rechtsanwalt in einem familienrechtlichen Verfahren einen Schriftsatz eingereicht, der nachweislich zum Teil durch eine generative KI erstellt wurde, was sich daran festmachen lässt, dass in diesem Schriftsatz Rechtsprechungszitate und Quellen völlig frei erfunden waren.
Ja.
Und das wird natürlich auch öfters passieren und das Amtsgericht hat dann eben gesagt, okay, wir fassen hier einen formellen Beschluss und fordern den Anwalt auf, das nicht nochmal zu machen und übergeben das der Rechtsanwaltskammer. Ist am Ende eigentlich nichts Schlimmes passiert, aber ich glaube, da haben halt dann auch wiederum die Gerichte oder auch Finanzämter oder so damit zu kämpfen, dass du natürlich jetzt, wenn jemand will, dich natürlich auch lahmlegen kann, indem der dir 50 Seiten völligen Nonsens schickt, den du ja trotzdem aber irgendwie auswerten musst und dann damit umgehen musst. Ja, das ist natürlich die andere Seite der Medaille.
Kannst du ja auch in die KI kippen. Also ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass doch keine steuerliche Fachdatenbank die Möglichkeit eines Dokumenten-Uploads hat, aber berichtigt mich da gerne, ja, weil das ist natürlich der große Vorteil, wenn man jetzt so ChatGPT oder so nutzt, dass man da ganze PDFs reinschieben kann, aber klar, je nachdem, woher halt ChatGPT die Quellen hat, dann sind die Antworten halt falsch, ja, wenn man da weiterführende Steuerinfos will, aber ist schon ganz interessant, ja, auch wenn man jetzt so die üblichen steuerlichen Fachdatenbanken, diese KI-Bots nutzt, wie gut die zum Teil schon antworten. Da gibt es sicherlich auch mal einen oder anderen halluzinierenden Schnitzer, sage ich mal. Aber ja, also schon Wahnsinn, wenn man das von vor 3 Jahren oder so vergleicht. Das war lustig bei diesem TV-Dreh. Dann hat die Moderatorin mich so anmoderiert und hat dann gesagt, ja, sie haben ja auch mit die größte KI-Datenbank irgendwie aufgebaut. Und dann habe ich so gedacht, warte jetzt das her? Da habe ich gemerkt, ja gut, stimmt eigentlich, weil ich war ja da mitverantwortlich für die ganzen Content-Pieces da bei Haufe, die jetzt...
Bei Haufe.
Ja. Und dann habe ich gedacht, ja gut, so kann man es auch verkaufen. Da hat sie mich besser verkauft als ich mich selber.
Aber für alle, lass mal nochmal erklären, was das ist, für alle, die es nicht
kennen.
Also du kannst ja bei den Fachdatenbanken auch mit so einem Chatbot dann irgendwie Dinge fragen und die greifen halt auf diese ganzen Kommentare, Rechtsprechungen, Verwaltungsanweisungen natürlich.
Und eben nur.
Die Datenbanken
hinterlegen. Und eben nur da drauf und nicht halt auf, keine Ahnung, irgendein Blog, keine, was der Kuckuck was, der da irgendwie Steuercontent denkt mal zu machen, eben dann irgendwie, was sie kochen und was wir geiler war es noch. Ja. Es gibt ja wahnsinnige Blogs. Wenn dann auf einmal dann ist ein Minijob-Steuertext, in dem was macht die Person denn sonst so? Ah ja, okay, ja, mal so eine Kochschule oder so, aber okay. Und das ist halt ein abgeschlossener Raum. Und im Prinzip funktionieren ja diese Datenbanken so. Ich habe jetzt mal einfach gesagt, einen Text, einen Kommentar, ein Urteil, was auch immer. Und dann nimmt diese KI diesen Text und gibt ihn aus, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Und das Problem ist halt, wenn es das ganze Internet absucht, dann sucht es halt auch Sachen ab, die nicht stimmen. Und so eine Fachdatenbank, also ich habe ja bei Haufe damals die mitbetreut, dass diese Texte richtig sind. Das heißt, wenn ihr mal einen falschen Text findet, ja, dann war es bestimmt der Kollege von mir. Und das ist halt das Gute jetzt bei, jetzt nehmen wir das Haufe Beispiel, ja, ihr werdet es da nicht bezahlt, deswegen können wir es nennen, Copilot Text, also am Namen sieht man schon Co-Pilot. Und wenn man da eine Frage stellt, was weiß ich, was ist die Minijob-Grenze, jetzt mal ganz einfach gesprochen, dann nimmt eben diese KI diese Antwort aus diesen vorredigierten, nennt man das, also überprüften, kann man sagen, Dokumenten, ja, und eben nicht von der Linas Kochinsel, den Blogbeitrag, sondern halt wirklich von dem Gesetzestext oder von der Kommentierung dann. Ja, und dementsprechend sind die Antworten meistens besser als eben von so ja, Open-AI-Geschichte oder anderen Anbietern. Und aber so die Geschichte ist natürlich auch so eine kleinere Datenbank, sieht man natürlich schon allein im Handling, in der Programmierung, da ist natürlich so ein ChatGPT, ja, wo Milliarden da fließen oder Gemini von Google, ja, ist natürlich Wahnsinn, ja. Da kann jetzt Haufe, obwohl das natürlich ein großes Freiburger Unternehmen ist, ist halt immer noch kein Google, aber mitunter sind die Antworten, dadurch, dass es eben so ein abgesteckter Raum ist, besser zum Teil als bei diesen frei verfügbaren Datenbanken.
Ja. Wobei ich dir sagen muss, dass ich da auch oft mit Perplexity arbeite. Ich finde, da sind die Ergebnisse auch brauchbar. Man muss natürlich ein bisschen mehr aufpassen, dass es jetzt nicht irgendwas Ausgedachtes ist, wobei ich den Eindruck habe, dass das auch selten vorkommt. Also seltener als bei ChatGPT oder so. Da bin ich eigentlich auch ganz zufrieden und finde das, wie du es gerade schon sagst, vom Handling deutlich besser. Ne? Dieses Bild ist ganz nett, aber es braucht halt ewig und du darfst das Browserfenster nicht verlassen, während der da tippt. Das finde ich super nett.
Da hören, glaube ich, einige. So liebe Grüße gehen an meine ehemaligen Kollegen und Kolleginnen raus. Und die mobile Sache, das finde ich immer, wenn du unterwegs bist. Also da, Jesus Maria, also da kann man hoffentlich das mal mobil optimiert mal bald machen. Aber gut, ich habe das gezeigt in diesem WDR-Beitrag. Ja, also bin mal gespannt, wenn sie dann irgendwie kostenlose Werbung dann im Fernsehen von mir bekommen, dann hoffe ich, dass dann die Mobiloptimierung kommt.
Ja. Aber es gibt jetzt zum Beispiel auch Frag den Schmidt, ja, hier von Beck gibt es, glaube ich, auch so ein letztendlich so eine Alternative. Das geht dann über den legendären Einkommensteuerkommentar vom Schmidt, ja. Das ist, glaube ich, also das habe ich auch schon mal getestet und Kollegen haben ja auch gesagt, dass sie da ähnlich zufrieden, wenn nicht sogar manchmal zufriedener sind als bei Haufe. Aber das sieht aus, also denkst du dir wirklich, die programmieren da LLMs und nicht einer hat mal irgendwie Zeit, 5 Minuten noch ein bisschen ins
UX
genau, zu investieren.
Ja, gut, da sieht man, dass man noch, da werden wir wahrscheinlich in 3-4 Jahren drüber lachen, wie das da alles angefangen hat. Lass uns mal, jetzt haben wir uns.
Warte mal, ich habe noch 2 Tipps.
Okay.
Also, die muss ich natürlich noch loswerden, ja. Was ich zum Beispiel auch cool finde, ist Transkription von Videokonferenzen. Ja. Das ist natürlich auch was, wo ich auch wieder warnen muss, weil ich da manchmal so auch bei Anwälten irgendwie mit eingeladen bin als Steuerberater Gast und die nutzen dann eben hier auch keine Ahnung, was es da gibt, Google Meet oder so und dann wird das da von Google transkribiert und schön die Mandantendaten, so viel Steuern und da haben wir noch ein Risiko und so, wird dann schön zu Google übermittelt und dann transkribiert und so, hast zwar eine schöne Zusammenfassung, aber ist natürlich alles irgendwie berufsrechtlich fraglich, ja. Nochmal ein bisschen hier Eigenlob, wir haben da auch was Eigenes mit unserem KI-Server entwickelt, dass unsere Transkription auf unserem Server stattfindet, das finde ich zum Beispiel auch, bin ich auch stolz drauf. Und weißt du, was für mich der Gamechanger ist? Ich meine, wir sind hier im Podcast, ja, ich rede lieber, als dass ich schreibe, ich weiß nicht, ob dir das so geht. Und da gibt's, dann kannst du, glaube ich, auch wissenschaftlich messen, um wie viel x-fach du schneller bist, wenn du was sagst, als wenn du was schreibst. Und gleichzeitig wenn der andere, dem du etwas sagen willst, wenn der das hört, der, für den ist es natürlich viel ineffizienter, als wenn der das liest. Also insofern danke, dass ihr uns zuhört trotzdem, ja, aber jetzt im Arbeitsalltag ist es ja zum Beispiel total bescheuert, sich Sprachnachrichten über WhatsApp zu schicken. Hasse ich übrigens.
Transkription, ich höre das auch nicht. Also, dass ihr Bescheid wisst, wenn mir irgendjemand eine WhatsApp-Sprachnachricht schickt, das wird nie abgehört von mir. Ich transkribiere das und interpretiere dann den fehlenden Bereich rein. Ja. Und wenn ihr wollt, dass es richtig verstanden wird, dann schickt es mir per Textnachricht.
Ja, so sehe ich das auch, ja. Und aber da gibt es ja jetzt auch Tools, also du kannst ja in ChatGPT super gut transkribieren, also sprechen und dann wird halt das sehr gut verstanden und in Text umgewandelt. Ne? Und so kannst du natürlich on the fly, wenn du irgendwem was schreiben willst, schreibst du es halt rein, hey, ich möchte Fabian sagen, übrigens dies und das. Ne? Und dann macht er eine hervorragende Nachricht, die ich dir dann schicken kann. Ist natürlich auch wieder datenschutzrechtlich problematisch, aber es gibt ein Tool, ich kann es ja mal nennen, das gilt zumindest für den Mac, das nutze ich und auch fürs Handy, das heißt Speechify. Total geil, das installiert dann so ein Large Language Model, was dafür da ist, Sprache in Text zu übersetzen, lokal auf deinem Handy, das heißt, die Daten gehen nirgendwo hin und das Diktieren und Übersetzen in Sprache ist wirklich nochmal, also ich würde sagen, mindestens doppelt, wenn nicht dreifach so gut, als das native vom iPhone jetzt integrierte. Ne? Ja. Also für mich ist das auch nochmal ein Game Changer, dass ich da ganz viel diktieren kann, das ist dann in Text und dann geht's raus, ja. Ich hasse das richtig, wenn ich mal im Zug bin und nicht tippen muss und nicht sprechen kann.
Ja, das ist halt bei den sensiblen Daten da bisschen blöd. Aber allerdings, wenn ich bei jetzt nach Köln, ich bin ja wegen 3 Stunden Dreh irgendwie 3 Stunden nach Köln gefahren, dann wieder 3 Stunden zurück. Ja. So kann man seine Zeit auch verblimpern. Und da war neben mir war eine Dame, die war mit 8 Leuten in der Zoom-Konferenz. Und da weiß ich, da weiß ich jetzt auch mehr über das Unternehmen, wie bei meinen Mitarbeiter da. Also von dem her, es ist schon.
Ich bin überrascht, dass ihre Internetverbindung gehalten
hat. Ja,
das hat
man,
wenn ich das probiere, dann.
Da ist die Strecke, also Richtung Köln oder über Frankfurt ganz gut. Nur dann vor Köln wird es dann schlecht, weil da sind ja die ganzen Tunnel und so weiter. Ja, aber ich bin jetzt tatsächlich bei den Mails bei mir auf Google Workspace, also diese Business-Variante da umgestiegen. Okay. Und das ist ganz, ganz interessant. Also jetzt trifft es mal ein bisschen ab, aber das kann man, ist auch Mehrwert, muss man sagen. Weil mich hat es auch immer genervt, das zu tippen. Und bei Gemini, beziehungsweise bei Google Mail, also Gmail, da ist dann, wenn du so einen ganz normalen Business-Account dann hast, der von Google Workspace, ist dann Gemini praktisch in dieser Google Mail-App. Das heißt, wenn mir jemand eine Mail schreibt, keine Ahnung, Christian, du schreibst mir, wir müssen den Podcast verschieben. Normalerweise schreibe immer ich das. So kann es so sein, dass du das mal schreibst. Ja? Und dann kann ich praktisch auf dieses Button-Dings da drücken und dann sagen, hey, hör zu, antworte Christian, Montag zwischen 14 und 16 Uhr wird mir passen oder sowas. Ja, und das ist halt wahnsinnig schnell. Dann formuliert er es dir vor, also verschickt es noch nicht, sagt sie erstmal und dann kannst du es einfügen, wegschicken und das ist auch schon Game Changer, weil du es halt nicht irgendwie wegkopieren musst, reinkopieren musst, sondern innerhalb praktisch dieses Gmail-Kontos eben dann direkt beantworten kann. Und da würde ich sagen,
das finde ich auch gut.
Das ist bestimmt 3 bis 4 Mal schneller, wie normal zu antworten. Ah. Ja, gerade bei größeren E-Mails, ja. Und oft siehst du ja auch. Das ist
wahrscheinlich dann auch.
Ja, und du weißt schon, also bei mir zum Beispiel, ich lehne ja 95% meiner Werbekooperationsanfragen ab, ist zum Teil auch wahnsinnig viel Mist dabei. Und dann will man trotzdem freundlich sein. Ja, und willst ja auch nicht schreiben, für den Quatsch mache ich keine Werbung, sondern willst ja professionell freundlich bleiben. Da kannst eben, da kriegst du eine E-Mail, du siehst schon in einer Sekunde, du willst jetzt nichts über Heizdecken irgendwie bewerben. Und dann sagst du, hey, bedank dich freundlich, sag aber ab. Und dann formuliert er das halt fertig, so Wertschätzung, aber es geht halt eine Sekunde. Ja, das ist schon gut.
Und ist ja auch mit dem Kalender verbunden, dass du jetzt sagen kannst, guck mal in meinem Kalender, wann ich könnte und schlag einen Termin vor oder so.
Ja, also geht wahrscheinlich auch, aber ich muss fairerweise sagen, ich bin beim Apple-Kalender noch, weil ich komme ja aus dieser ganzen Apple-Welt, ja, und ich habe eigentlich alles bei Apple, aber dieses, sei mal so, seit halt dieses Apple Intelligence da vorgestellt wurde, habe ich gemerkt, okay, man kann eigentlich mehr bei Apple bleiben, deswegen habe ich jetzt mal Google, eigentlich hätte ich ja können auch da bleiben, aber das ist ja ganz was anderes, also diese Mail-Funktion, also diese Mail-App von Apple, ja, ist ja, also im Vergleich zu Gmail ist das ja ein, also ein Witz, ja.
Echt?
So, ja, 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 100%. Und okay. Und jetzt habe ich habe halt noch die ganzen Sachen, also ich war halt 100% bei Apple, was natürlich auch bei manchen Sachen Vorteile hat, aber ich merke jetzt schon, dass halt diese ganze Geschichte, so Notizen, eben Mail und dann Kalender oder der nächste Punkt sein, du verlierst halt Zeit, wenn du bei Apple bist. Also das ist schon ganz interessant. Also Apple ist wirklich innovationstechnisch, wenn du denkst, was die auch für liquide Mittel haben. Ja? Also wahnsinnig hinterher. Und ich habe jetzt mal, ich bin echt dabei umzustellen, ja, gerade schon noch iPhone, MacBook und so zu nutzen, aber halt dann weg von diesen ganzen Mail-Apps, Notizen-Apps und sowas und halt dann eben auf diesen Google Workspace zu gehen. Ja, nervt zwar, muss man sagen, weil es war auch eine Heidenarbeit, diese ganzen E-Mails da reinzubekommen in diesen in dieses Gmail-Workspace-Ding. Ja, also jo, aber gut. So.
Fabian, ich möchte eigentlich am liebsten noch bei diesem Thema kurz bleiben, wenn ich
weiß,
ob das für dich okay ist. Und für die Hörer, dass wir dann die Familiengesellschaft doch wieder nächste Woche machen, weil ich es einfach spannend finde, weil ich würde gerne mit dir noch über Excel reden.
Ja, dann müssen wir den Cut vielleicht am Anfang machen, das mal gar nicht ankündigen, dass wir über Familiengesellschaften reden. Dann machen wir das nächste Woche. Also wenn ihr das hört, es sollte eigentlich über Familiengesellschaften gehen heute.
Über KI ist genauso spannend,
ja.
Finde ich, weil bei Excel zum Beispiel, ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu Excel ist, ja, man liebt es oder man hasst es, aber man kommt ja in der Arbeit, zumindest ich als Steuerberater oder wir so in der Praxis, natürlich nicht drum herum. Nutzt du da, vielleicht bevor ich da was zu sage, nutzt du da auch das Google?
Ja, mittlerweile Calc, glaube ich, einfach bei, ja, also für Calculations, glaube ich. Jetzt bevor ich hier was Falsches sage, muss ich mal selber schnell schauen. Aber ich glaube schon. So, aber red mal weiter. Also ich nutze eher das, eher von Google, ja.
Ja, also was wir halt auch viel machen ist, du kannst ja zum Beispiel, also wir haben ja ganz oft das Problem, du kriegst irgendwie Daten, ne, so aus irgendwelchen Systemen, mal von, keine Ahnung, Zalando oder dann ist noch irgendein Payment-System dazu und so, und dann kommt da irgendeine, und jetzt, oder Amazon oder so, ne, die Leute verkaufen auf den Plattformen und dann sind die vor allem dafür da, eine gute Plattform zu sein, aber keiner denkt natürlich an die Steuern, gerade jetzt so eine amerikanische Plattform, ne, keiner denkt daran, dass irgendein Typ in Deutschland sich mit diesem Export, der da erzeugt wird, auseinandersetzen muss, um den in irgendeine Buchhaltung zu verwandeln, um dann dem Finanzamt da die Daten zur Verfügung zu stellen. Und dann hast du ja das Problem, dass du irgendwie eben dann mit irgendwelchen Tabellen konfrontiert wirst, die sinnlose Spalten haben oder ne, irgendwie die Daten sind nicht in der Reihenfolge, dass du es Dativ-konform aufbereiten kannst, um damit dann automatisch weiterzuarbeiten. Jetzt stehst du natürlich davor und sagst, ach, hätte ich mal im Studium im Informatikkurs besser aufgepasst und hätte dann jetzt, könnte irgendwie Makros schreiben oder so, ne, um diese Excel-Tabelle so umzustellen, wie ich es gerne hätte. Und ich glaube, jeder, der da auch mit zu tun hat und das nicht kann, denkt sich, ja, müsste ich eigentlich besser können. Aber du kannst ja einfach jetzt in die Chatbots sagen, pass auf, ich habe hier irgendwie eine Excel, musst du ja gar nicht hochladen, reicht ja, wenn du es dem erklärst.
Sheets heißt es übrigens, Sheets. Ja,
Google Sheets, genau.
Nicht Calc. Ja. War ich kurz verkalkt.
Was ich halt noch machen muss, da musst du mir mal sagen, ob das bei dir geht, was ich jetzt noch machen muss mit Excel ist, dass ich quasi im Chatbot sagen muss, pass auf, meine Tabelle sieht so aus, in der Spalte sind jetzt die Daten, ich möchte sie aber dorthin haben und das muss verknüpft sein und die verschiedenen Tabellen müssen hier irgendwie zueinander passen. Am Ende will ich einen ASCII-fähigen Datensatz haben, den ich bei Dativ einspielen kann. Bitte schreib mir mal einen Makrocode für Excel und der wird dann geschrieben, den kannst du kopieren, fügst du ein und schon hast du dein Makro erstellt und die Tabelle macht, was sie soll. Also das ist jetzt zum Beispiel was, womit ich mir auch oft helfe, um irgendwie komplexe Datenmengen dann gut vorzubereiten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieses Google Sheets da eben mit dem Gemini das auch ein bisschen besser kombiniert, oder? Hast du wahrscheinlich noch nicht ausprobiert, oder?
Ja, doch. Also man kann schon da einiges nutzen. Da muss man halt natürlich schauen, dass es aktiviert ist. Weil ich habe jetzt auch noch ein privates Google-Konto und da ist es noch gar nicht drin. Also wenn ich jetzt mit meinem privaten Google-Konto da bei Sheets reingehe, dann habe ich diese Möglichkeit gar nicht. Aber wenn ich eben mit meinem, ja, Business-Account da reingehe, dann habe ich die Möglichkeit und das ist schon ganz interessant, was da geht. Und vor allem, ich denke mir halt auch, was jetzt da in den nächsten, sagen wir mal, 6 bis 12 Monaten vielleicht da noch kommt. Also das ist auf jeden Fall mehr als interessant. Ja?
Nee. Was wirst du denn eigentlich bei deinem Vortrag sagen, wenn dir die Frage gestellt wird, ob wir Buchhalter und Steuerberater in 5 Jahren überhaupt noch existieren?
Ja, da habe ich natürlich auch Gemini von Google gefragt, ja, und habe da, ja klar, also ich beantworte
es. Der hat ja einen Bias, der ist,
aber ja.
Sag mal, was ist deine Meinung dazu?
Ja, also es wird sich halt verändern. Also ich denke, Steuerberater wird es auch in 10 oder 15 oder 20 Jahren noch geben, aber die Tätigkeitsbereiche werden sich eben shiften, ja, weil am Ende für Steuerwissen, denke ich, brauchst du dann irgendwie keinen Steuerberater mehr. Das kann dann irgendwie, was, wenn man sieht, was Perplexity jetzt kann, oder du lädst da irgendwie eine Anlage ER hoch und sagst, füll's mal aus und so. Das ist sicherlich noch fehleranfällig, aber die Sachen entwickeln sich natürlich auch weiter. Ja, und ich glaube auch dieses ganze KI-Thema, also heutzutage nutzen der Steuerberater zumindest mal 25%, wir haben ja drüber gesprochen, das für Recherchen, ja, Automatisierung vielleicht ein bisschen und Dokumentation, aber ich glaube, dass es eben so in 2 bis 3 Jahren dahin geht, dass man so ganze, ja, mit KI-Trainingsdaten vielleicht eigene, ja, Systeme baut, und dann wirst du halt nicht mehr irgendwie fürs Wissen gezahlt. Also der Steuerberater ist ja nicht mehr der Wissende, sondern eher der Prüfende, der Priorisierende, der Verantwortende, der es eben einordnet für den Mandanten. Ich glaube so, dass das nicht weggeht irgendwie, aber eben, dass man mit KI die Sachen zur Hilfe nimmt und dann eben für Mandanten einordnen, okay, will ich die Option, ja, weil am Ende hat vielleicht eine KI irgendwie 3 Optionen, aber am Ende will der Mandant, die Mandantin ja auch irgendjemand, der sagt, hier, die Option ist die bessere, wir machen die, also der ist eher so ein Priorisierender und Verantwortender als so ein Wissender, würde ich jetzt mal ganz philosophisch sagen.
Ja, also so ein bisschen stimme ich dir zu. Mein Erlebnis ist halt oft, dass die Mandanten jetzt deutlich vorgebildeter mit Fragen zu einem kommen, aber auch schon in eine völlig falsche Richtung abgedriftet sind, weil sie eben sich von dem Chatbot haben dann coachen lassen. Dann, ne, und der ist ja immer noch so, dass der dann irgendwie auch dem Fragesteller gefallen will. So, das liest man ja auch immer wieder mehr als Kritik so, ne? Und am Ende sagt er dem eben schon, ja, es geht schon so klar, wie du deine Umwandlung planst oder so, ne? Und vergisst aber eben auf wichtige Risiken hinzuweisen. Und insofern glaube ich, dass es vielleicht sogar gefragter ist denn je, dass man einen guten Berater hat, einen guten vor allem, ne, der eben wirklich auch dann nicht sagen kann, ja, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus, sage ich dir nicht, sondern du musst halt dann wirklich mit vielen Wassern gewaschen sein, um da eben gute Auskunft geben zu können. Wo ich mir schon so ein bisschen die Frage stelle, wie es mit der Buchhaltung so weitergeht, ne? Ob man dann wirklich noch zukünftig so ein paar hundert Euro im Monat bezahlen wird als kleines Unternehmen, um dann irgendwie einen Schuhkarton Belege irgendwo hinzubringen, der dann erfasst wird. Also es gibt ja immer noch viele, die das unbedingt so machen wollen, aber das ist mal eigentlich dumm dann, wenn man das...
Ja, ich glaube, dieser Brot-und-Butter-Bereich hier, so Belegerfassung und auch hier eben die ganze Buchhaltung, der wird rapide schrumpfen. Da sieht man halt, dass diese Selbstbucher-Geschichten halt auch immer besser werden. Ja, und glaube, das wird perspektivisch wegfallen. Also wenn man sich, da drauf fokussiert, da wird man es schwer haben. Also ich habe auch mal, einfach weil ich es auch witzig fand, auch mal dann Gemini, hier die KI von Google, gefragt, wie sich der Markt denn verändern wird. Und der hat halt knallhart rausgehauen, kleine Kanzleien werden verschwinden, weil sie keine Skaleneffekte mehr haben. Das fand ich auch trocken und abschließend, ja.
Die müssen sich dann halt größeren Kanzleien anschließen.
Ja, oder fusionieren, genau. Also, das fand ich schon ganz interessant. Und ich glaube, so dieses Premium-Segment, also komplexe Fälle, vielleicht international, ja, so Strategieberatung und so weiter, vielleicht auch so Fusion, Übernahmen, so Zeugs, ja, das wird auf jeden Fall auch noch in 5 oder 10 Jahren da möglich sein. Aber klar, wenn man jetzt natürlich eine kleine Kanzlei ist, die vielleicht 80-85% des Umsatzes mit so Lohn- und Finanzbuchhaltung macht, dann sollte man sich vielleicht mal umstellen. Ne?
Die andere Sache ist natürlich, dass das erlebe ich immer so bei Social Media, dass natürlich oft sich viele beschweren, hey, ich finde gar keinen Steuerberater mehr, der mich als Kleinunternehmer annimmt. Aber das liegt sicherlich auch daran, also ist das bei uns auch, dass wir sagen, naja, ganz kleine...
Dass du keinen annimmst.
Naja, nicht nur ich, aber auch viele andere, dass du halt sagst, okay, mit diesem Mandat geht ja auch eine gewisse Verantwortung einher und ich kann nicht sicherstellen, dass ich irgendwie für 50 Euro im Monat deine Post bekomme und dein steuerlicher Vertreter bin und dich in allen steuerlichen Belangen vertrete. Das ist für mich einfach, oder die Sachlage ist so komplex geworden, das lohnt sich für mich nicht. Ne? Also wir sagen auch, bei uns geht es ab 200 Euro im Monat überhaupt los, sonst hat es keinen Sinn. Ne? Und da fallen natürlich viele kleine unter den Tisch. Und wenn das viele Steuerberater so leben, hast du natürlich eher auch das Problem, hey, ich will es vielleicht selber machen, weiß aber nicht wie und ich finde aber auch keinen, der mir dabei hilft. Das ist halt auch irgendwie also nachvollziehbar für manche dann irgendwie blöd, ne? Für viele kleine Unternehmer.
Ich habe hier auch mal so eine Tabelle machen lassen, da sind wir richtig im KI-Thema drin. Also ich habe auch mal gefragt, wie verändert denn praktisch KI das Arbeiten, ja, in den Steuerkanzleien? Und dann hat er mir so eine Tabelle gemacht, ja, mit verschiedenen Arbeitsschritten. Also zum Beispiel Sachverhalt verstehen war früher so, man analysiert es im Gespräch mit einem Mandanten, wird sicherlich künftig auch noch so sein, weil irgendwann müssen die Daten ja herkommen, aber auch Akten und am Ende, jetzt durch KI ist es halt nicht mehr das Lesen von irgendwelchen Akten, sondern die KI liest die Dokumente und extrahiert dann die Fakten und der Steuerberater validiert es nur noch und macht halt, setzt in den Kontext beispielsweise. Ja, und ich meine, diese Rechtsrecherche haben wir auch schon angesprochen, obwohl natürlich, sagen wir mal, am optischen Erscheinungsbild dieser Fachdaten Banken noch einiges gemacht werden kann, ist das natürlich trotzdem sehr hilfreich, ja, und dann wird nochmal die Rolle des Beraters sein, das eben auf die Aktualität zu prüfen und auf die Relevanz, ja, und halt nicht mehr Kommentare da in Papierform irgendwie zu googeln oder nachzulesen und Interpretation eben, dass die KI mithilft, eben so mögliche Auslegungen darzulegen, aber dass halt am Ende der Steuerberater, die Steuerberaterin das dann abwägt und auch entscheidet, also eher so Bewertung von Optionen und was natürlich immer rauskam, was auch von der künstlichen Intelligenz gesagt wurde, dass eben dieses Empathie, Kommunikation, Vertrauen schaffen, wichtiger wird. Und auch eine Marke sich schaffen, ja, weil am Ende, wenn, sag ich mal, KI viel übernimmt, dann ist es halt wichtig, man hat eine Marke und viele, unter anderem du und ich, investieren ja auch in Personal Branding. Ich glaube, das wird auch immer wichtig. Ich habe auch mal gefragt, ob es ein Steuerfabi noch gibt in 10 Jahren. Ja. Fand ich auch interessant. Okay, ja, also er hat gemeint, mich gibt es in 10 Jahren noch, da immer noch Steuercontent in der Art von Steuerfabi da eine Markt hat, weil die Steuernews natürlich nie abebben und die Nachfrage nach Nachrichten etc. hoch bleibt. Und dann hat er gemeint, das Format menschliche Expertise trifft Unterhaltung, ist resistent gegen KI. Ob ich jetzt resistent gegen KI bin, weiß ich nicht, aber es hat mich zumindest mal ein bisschen beruhigt, dass Google mich in 10 Jahren auch noch sieht. Ja? Aber klar, du wirst wahrscheinlich auch den Content umstellen. Ich habe ja auch schon, jetzt reden im KI-Thema, aber ich habe mir auch schon überlegt, weil man würde es ja nicht denken, aber ich finde so dieses Drehen irgendwie, das meine ich gern. Also lieber hocke ich an einem Text, so dass diese Textarbeit, das mache ich gerne, aber so dieses Drehen, so bin zwar sehr erfolgreich damit, aber ja, könnte ich darauf verzichten. Da habe ich natürlich auch schon überlegt, auch als HeyGen aufkam, also das war noch vor Sora 2 und was der Kuckuck was, ja, habe ich schon überlegt, kann ich eventuell dieses Drehen einfach durch so eine KI ersetzen? Würde ja jetzt schon gehen, also ich könnte theoretisch, habe auch so ein HeyGen-Avatar, da könnte ich meinen Text reinkloppen oder würde es das vorlesen mit meinem Gesicht und meiner Stimme. Man sieht so leicht, dass es KI generiert ist, aber ich glaube, das wäre eher schädlich. Und ich glaube, die Menschen sind da noch nicht so bereit. Ja, die wollen wirklich die Emotion und irgendwie so ein bisschen was Menschliches natürlich noch. Und ja, also Google hat jetzt hier mal vorausprognostiziert, ich werde es machen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich es machen werde, weil am Ende ist es eben diese Menschlichkeit, die dann den Unterschied macht. Weil am Ende, ich glaube, in Zeiten von KI, es ist ja jetzt schon so, wenn ich sehe, was KI machen kann, da kann ja jeder mittlerweile eigentlich halbwegs guten Steuercontent machen. Muss ja eigentlich nur sagen, keine Ahnung, ja, guck dir den Steuerfabi an, mach es in seiner Art. So, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, aber so die Marke, ja, und so weiter, ist, glaube ich, diese Menschlichkeit, das ist das, was am Ende noch interessant wird und bleibt.
Nee, das sehe ich auch so. Ich glaube, da man sieht ja da auch immer mehr so KI-Videos. Ich glaube, da haben viele auch gar keinen Bock mehr drauf. Also ich zumindest bin da sehr allergisch. Wenn ich so ein KI-Video sehe, gehe ich gleich weg, weil ich sage, okay, das brauche ich mir nicht geben. Ja, ich will den authentischen Content, ja. Umso schlimmer fand ich, dass mich bei der OMR mal einer angesprochen hat und hat gesagt, wie, mit welcher KI ich meine Videos mache. Wo ich gar nicht mit KI mache. Also bei mir hapert es noch ein bisschen mit der Authentizität offensichtlich. Naja.
Aber dieser ganze AI-Markt, ich habe jetzt eben, ich weiß auch nicht so richtig, bin auch an der Konzeption dieser Präsentation, weil es gibt ja so viel, was nimmst du rein, was lässt du raus. Da habe ich einmal mal so geguckt, was gibt es da für Statistiken und so weiter. Und wenn man jetzt sieht, also dieser AI-Markt, ja, der ist aktuell bei 390 Milliarden US-Dollar, was ja gar nicht so viel ist, ja. Aber der soll sich in etwa verzehnfachen bis 2033, ja. Also das ist schon ein riesiger Wachstumsmarkt. Und da bin ich echt mal gespannt. Ich glaube mal, wenn ich sehe, wie schnell das jetzt alles ging, auch mit diesen ganzen Chatbots und so weiter, was da noch kommt, ich glaube, da sind wir echt am Anfang, ja. Und wenn ich das sehe, was auch ganz interessant ist, also ich habe dann bei diesem Data-Seismograph, den wir vorhin mal angesprochen haben, dass eben 25% der Kanzleien generative KI regelmäßig einsetzen und der Rest eben nicht. Die ablehnende Haltung fand ich auch ganz spannend zur KI-Nutzung in dem Kontext ist gesunken, ja, von 13 auf 9% der Kanzleien. Also jetzt sind es unter 10% der Kanzleien, die eben sagen, geh mal weg mit dem Quatsch. Ja, und eben im Jahr davor, 2024, waren es noch 13%. Also das sieht man schon, dass also nicht mehr mal jeder zehnte Kanzleiinhaber, Inhaberin da skeptisch dem oder ablehnend dem gegenüber ist. Also ich bin auch mal gespannt. Ich glaube, die Zahlen werden explodieren. Ich glaube, wenn wir in 3 Jahren sprechen, nutzt jeder oder fast jeder da in den Kanzleien KI. Aber so weit ist jetzt auch noch nicht verbreitet, ja.
Ich glaube, dass du das auch machen musst, weil ansonsten hast du halt auch deine Mitarbeiter, gerade die Jüngeren, die dann eben heimlich das alles mit ChatGPT machen und da vielleicht auch nicht so viel auf Datenschutz geben, wie sie müssten. Und du musst halt da was anbieten, sonst machen die es halt heimlich, wäre zumindest meine Erwartung. Aber was ich auch nochmal sagen muss, diese 25%, die das schon nutzen, das ist ja eigentlich für Steuerkanzleien viel. Ne? Ich kann mich noch erinnern, dass immer, ist schon ein paar Jahre her, dass es immer noch diese Statistiken gab, ja, die Hälfte der Kanzleien bucht immer noch auf Papier und irgendwie 2/3 nutzen die digitalen Kontoauszüge nicht und tippen immer noch die Kontoauszüge ab. Ich meine, das wird jetzt auch nicht mehr so viel sein. Aber das hat ja auch ewig gedauert, bis da mal ein bisschen Bewegung reinkam. Insofern ist es ja jetzt hier fast positiv, dass das schon so viele
nutzen. Ja, und vor allem halt in einem Jahr von 9 auf 25%. Da bin ich echt mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Ja, weil die Leute kriegen natürlich auch im Umfeld mit, wenn jetzt irgendwie Sohn, Tochter, wer auch immer jetzt da mit ChatGPT etc. 10-mal schneller ist als man selbst, dann wird man sich natürlich auch überlegen, soll ich vielleicht auch mal nutzen. Und ja, ich bin mal gespannt auch so, wie dieses proaktive Beraten dann in Zukunft sein wird, wenn man wirklich so Echtzeitdaten hat. Da habe ich auch beim WDR so ein bisschen drüber gesprochen. Das Problem ist ja auch, bei der ganzen Digitalisierung schön und gut, aber wenn ich halt irgendwie, was weiß ich, als Solo-Selbstständiger tanken gehe mit meinem Firmenwagen, kriege ich halt einen Papierbeleg. Ja. Da ist ja bei der Wiederinitiative angedacht, ab Juli 2030, ist natürlich auch noch ein Stück hin, dann wirklich flächendeckend E-Rechnungen über so ein zentrales Meldesystem dann ablaufen zu lassen. Und dann wird es halt ganz interessant, wenn ich so ohne Medienbruch dann eben eine Ausgangs-E-Rechnung habe und das verarbeiten kann, vielleicht das doch gespeichert ist, dann könnte man schon überlegen, okay, wie kann ich die Steuererklärung vielleicht so machen, dass ich diese Daten abrufe und dann kann ich mehr oder minder schon, ja, vielleicht sogar so eine Anlage EUR machen, ja, wenn ich weiß, das war jetzt betrieblich veranlasst. Dieses ganze Meldesystem wollte man eigentlich ja zum verpflichtenden, also wirklich verpflichtenden Starter-E-Rechnung dann ab 2028 schon machen. Hat man jetzt aber nochmal geschoben, aber das ist schon ganz interessant. Ich meine, die ersten Finanzämter, unter anderem in Kassel, machen ja schon Vorschläge für einfache Einkommensteuererklärungen per Elster, wo du dann nochmal das annehmen oder korrigieren kannst. Und jetzt hat Bayern es auch ein bisschen vorgeprescht und hat gesagt, hey, wir wollen ab Mitte 2026 das bundesweit in einem Pilotprojekt starten, also einfache Einkommensteuererklärung selbst fertig machen, das halt über Elster bereitstellen und dass die Bürger und Bürgerinnen da nochmal drüber schauen können. Da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube nicht, dass es so schnell kommt, weil die Bundesländer, die anderen müssen auch noch mitmachen und die sind die meisten dann auch nicht die allerschnellsten. Aber so die Entwicklung ist schon ganz interessant. Und was halt auch spannend wird, was mit den ganzen Steuer-Apps, die für die private Einkommensteuererklärung verantwortlich sind, dann passieren wird. Weil wenn ich dann irgendwie eine fertige Einkommensteuererklärung bekomme, ja, ich habe mal eine Umfrage gemacht, ob wie viele es nutzen würden. Jetzt gucke ich selber mal gerade rein. Das ist geil, ich habe die Umfrage gemacht, habe selber gar nicht mehr reingeguckt. Macht das Finanzamt schon bald eine Steuererklärung oder Videotitel? Habe ich gefragt, würdest du dir die Einkommensteuererklärung vom Finanzamt machen lassen? 472 Antworten. Können wir die Ergebnisse anschauen. Ja, 2/3 sagen nein, interessant, ja. Und 1/3 sagt ja, also da ist noch Skepsis da. Aber klar, nur wenn ein Drittel das machen lassen wird, ist schon mal ein Drittel vom Steuer-App-Markt weg. Also ja, schon ganz interessant.
Ja, oder auch gerade, also ich finde, das muss eigentlich vorangetrieben werden, oder? Ich meine, du hättest das ganze Thema mit den Rentnern und so, ne, die dann immer da mühselig teilweise aufgefordert werden, weil sie es irgendwie nicht wissen, dass sie plötzlich steuerpflichtig werden, weil die Renten so stark gestiegen sind. Und dann da kriegen die Omis irgendwelche bösen Briefe vom Finanzamt. Das ist doch alles Mist. Also das kann nicht wahr sein, oder? Die haben alle die Daten, die Finanzämter. Warum können die nicht KI-gestützt einfach eine Erklärung fertig machen? Und dann muss ja im Zweifel nicht mal jemand drauf gucken. Dann wird das als Vorschlag gemacht. Und du kannst eben sagen, bestätigen oder auch nicht. Und dann kannst du noch was angeben, wenn du noch Einnahmen hast oder vielleicht Kosten hattest. Und dann ist die Sache geritzt, ja. Aber ich glaube, wie wir es vorhin schon festgestellt hatten, ich finde, da kommt es wirklich auch viel auf die Usability an. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke so einer staatlichen Software, ne? Wenn man so Elster anguckt oder so. Oder ich hatte letztens, wir haben ja sonst immer viele Mandanten deutschlandweit, relativ wenig jetzt hier in Sachsen-Anhalt. Letztens hatte ich selbst eine Prüfung. Und da ging es um die Frage, wie kriege ich denn jetzt die Daten zum Finanzamt? Und normalerweise gibt es ja da schon ganz okaye Systeme vom Finanzamt, aber irgendwie in Sachsen-Anhalt ist man da noch hinterher. Und da gibt es also auch eine Cloud. Und da kriegt man dann so einen Link und dann kriegt man nochmal extra ein Passwort und dann kann man die Daten da hochladen. Aber, also das ist wirklich auch so schlecht gemacht, ja, weil du kriegst dann irgendwie einen Link vom Finanzamt, der volle Bude aussieht wie so ein Spam-Link. Also du könntest jetzt auch denken, okay, du spendest jetzt irgendeinem Prinz aus Nigeria hier dein ganzes Vermögen, ja, so eine Art.
Manchmal wäre es da vielleicht sinnvoller aufgehoben.
Ja. Und dann auch wirklich so, da siehst du halt richtig, dass das irgendeiner, keine Ahnung, aus den 80er Jahren da programmiert hat, so, du lädst was hoch, dann siehst du aber nicht, was du hochgeladen hast. Und also das ist halt wirklich, darf man nicht vergessen, dass da, wenn da irgendeiner, der nur auf Sicherheit bedacht ist, auch total wichtig, aber dieses Thema, hey, nimm die Leute mit, die das auch benutzen müssen, wenn du das nicht mit auf dem Schirm hast, dann wird das halt auch nichts, ja. Und ich finde, das sieht man immer wieder bei solchen Entwicklungen, die gerade so aus so fachlich sehr speziellen Behörden oder jetzt auch, wie wir es gerade schon bei Beck hatten oder so, ne, da sind ja sicherlich auch eigentlich die Wissenschaftler eher, die dann da plötzlich eine Software entwickeln, das sieht halt dann meistens scheiße aus und das ist aber ganz wichtig, dass es einfach zu bedienen ist, ja. Und naja, ich glaube, da gerade in dem Bereich geht da noch einiges, damit es dann auch einfach von den Leuten umgesetzt wird.
Ich bin mal gespannt, wenn jetzt nehmen wir an, die Usability auch von diesen Fachdatenbanken wächst, ja. Es gibt ja schon die ersten Fachdatenbanken, die wirklich auch Unternehmer, Unternehmerinnen ins Visier genommen haben. Ja, da habe ich auch eine Werbekooperationsanfrage, die ich aber abgelehnt habe. Ich habe gesagt, wir können White Label machen. Ja, aber ich mache jetzt nicht für dein Produkt Werbung. Aber das könnte natürlich schon interessant werden. Wenn jetzt so ein Unternehmer so ein Paid-Model hat, so ein Berater in der Hosentasche, irgendwie so eine Fachdatenbank, die eben B2B-mäßig aufgestellt ist, ja, so, Christian, vielleicht sollte man da mal was gründen, ja.
bei mir ist der Funke jetzt noch nicht so richtig übergesprungen, weil ich mir die Frage stelle, kriegst du es wirklich so speziell auf irgendeine Nische dann optimiert, dass sich das
ja, oder wirklich so allgemein, ja. Die Frage ist halt, ich glaube, Unternehmer, Unternehmerinnen haben mal mehr Steuerfragen. Ich meine, so der typische, sagen wir, Private, der irgendwie angestellt ist, die Frage, wie oft der so eine Steuerberater-App in der Hosentasche, so ein KI-Chatbot dann nutzt. Ja. Aber wenn man so eine Frage hat, ja, ich glaube schon, dass es jetzt schon auch genutzt wird, dass halt jetzt vielleicht sogar deine Mandanten, Christian, bei Perplexity, wenn sie eine Frage haben, das eintippen und dann eventuell in einem zweiten Schritt dann erstmal dann auf dich dann zukommen.
Du, das passiert auf jeden Fall ganz oft natürlich, ja. Ja. Das siehst du dann auch, wenn die normalerweise so ein bisschen einfacher schreiben und dann kommt komplett hochwissenschaftliche E-Mail. Wo du weißt, sie ist halt, das ist jetzt der Schluss der Recherche. Ja, jetzt schreib den Scheiß noch meinem Steuerberater und zwar in einer Sprache, die der spricht. Und dann hast du den Salat und kriegst da irgendwelchen Kauderwelsch, den du dann erstmal entzerren musst und klarstellen musst. So ist es ja leider aktuell noch oft.
Das ist ja ganz interessant. Was meinst du, wenn jetzt nehmen wir an, es geht jetzt noch 5 oder 10 Jahre ins Land und dann sind diese Fachdatenbanken vielleicht auch erschwinglich, ist ja relativ teuer, also kostet ja ein paar tausend Euro so ein Abo. Jetzt sehen wir an, die sind erschwinglich. So ja, also das Haube Steueroffice auf jeden Fall, ja. So.
Okay, na gut, okay.
Obwohl die nicht mehr mal ein Gehalt zahlen müssen. Aber jetzt nehmen wir mal an, du hast eben. Jetzt sind wir 5 Jahre ist ins Land gegangen. Das sind günstiger geworden, besser in der Usability, sieht besser aus und auch verlässlicher. Ja, und geöffnet für, jetzt nehmen wir mal an, Unternehmer, Unternehmerin. Ich glaube, jetzt so Privatperson, der ist froh, wenn er keine Steuerfragen stellen muss. Ja, außer vermietet vielleicht Immobilien oder sowas. Aber jetzt nehmen wir an, das ist jetzt in 5 Jahren Usability gut, Halluzinationen sind weg, günstiger. Ja, dann ist ja die Frage, oder ich frage dich mal, denkst du dann auch, dass du dann überhaupt noch zu Rate gezogen wirst, Christian, wenn die sich relativ sicher sein können, dass das, was die KI da sagt, schon stimmt?
Also ich denke, ich bin mir sogar sicher, dass das der Fall sein wird, zumindest bei Unternehmen, die mehr als 1 Million Umsatz machen. Weil du dann, glaube ich, auch weiterhin natürlich den Gedanken hast, okay, du kannst das vielleicht selbst machen mit KI. Oder ich kann eben vielleicht das auch direkt in die Hände von jemandem geben, der sich damit auskennt, aber vielleicht auch KI nutzt. Ne? Das ist natürlich auch der Punkt, dass wir vielleicht schneller werden müssen und jetzt nicht mehr für jede Vertragserstellung dann 10.000 Euro abrechnen können, sondern das vielleicht auch ein bisschen schneller und effizienter gehen kann. Das sehe ich vielleicht schon. Aber ich glaube, dass es natürlich immer noch so sein wird, dass du automatisierst oder skalieren willst mit deinem Unternehmen und da eben nicht jeden Kikifax dann selber machst. Und sei es irgendwie deine Umwandlung von deinem Unternehmen, kannst du sicherlich alles selber mit KI machen, aber ist halt die Frage, bist du dann wirklich viel schneller? Ist es dann rechtssicherer? Und kannst du nicht das auch einfach in die Hände von jemandem geben, der das eben auch macht? Und die Frage ist halt, kannst du dann noch, ne, so wie das jetzt oft bei den großen Kanzleien läuft, ne, du kommst du dann erstmal, dann hast du ein Gespräch, dann kommt dann noch ist der Partner mit 400, 500 Euro Stundensatz und dann noch der Associate und dann wird erstmal recherchiert stundenlang und dann kriegst du erstmal eine Rechnung präsentiert von 2.000, 3.000 Euro, weil der Studienabsolvent erstmal 5 Stunden in seine Fortbildung investiert hat und du darfst das bezahlen. Ne? Also ich glaube, da bin ich mir nicht sicher, ob das dann in 5 Jahren noch so akzeptiert wird. Aber ich glaube, eine hocheffiziente, zielgerichtete Beratung für verschiedene Themen, die wird dann immer noch sehr stark nachgefragt werden. Aber ich habe schon meine Zweifel, da ob man jetzt eben, wenn man sagt, hey, ich bin irgendwie, keine Ahnung, um die 60, ich habe jetzt noch 4, 5 Jahre oder 6, 7, 8, 9, 10 Jahre zu arbeiten, ich bilde mich nicht mehr fort, mich interessiert das mit der E-Rechnung nicht oder hier OS-Verfahren ist jetzt zwar schon seit ein paar Jahren eingeführt, will ich mich nicht mit beschäftigen, was weiß ich denn, ich mache ja meinen Stiefel hin, dann hast du es, glaube ich, schwer als Berufsträger da irgendwie noch mitzuhalten. Ne? Du musst, glaube ich, schon auch irgendwie eine dynamische Herangehensweise haben und dich auch für neue Themen öffnen. Und also das ist, glaube ich, erforderlich.
Ja, was auf jeden Fall interessant ist, ich habe neulich mit einem Unternehmer gesprochen, der relativ viele Verträge braucht. Und bisher war es so, dass der halt immer dann seinen Anwalt angerufen hat und gesagt, ja, mach mir was. Mhm. Und dann war es halt, da haben 10.000 Euro dann auch nicht ausgereicht. Und mittlerweile nimmt er halt alles, was er halt selber weiß, promptet er und sagt, hier, ich brauche so und so einen Vertrag und das ist mir wichtig. Und so, alles das, was er im Prinzip halt dem Anwalt bisher erzählt hat, sagt er jetzt der künstlichen Intelligenz und sagt dann hier, mach mir schon mal einen Entwurf. Und dann nimmt er diesen Entwurf und gibt dann zum Anwalt. Und er hat gemeint, das hat seine Kosten um 75% gesenkt, was ja auch schon wahnsinnig ist. Ja, also das ist das fand ich schon interessant, dass auch der Anwalt, der Schambo ja relativ innovativ, dann auch nicht sagt, geh mit dem Scheiß hier weg, weil der weiß ja auch ganz genau, wo das herkommt, sondern der geht halt nochmal drüber, passt Sachen an, aber halt dieser ganze Prozess, ich setze mich hin, rede mit jemandem, dann muss ich erstmal das aufschreiben, oder habe vielleicht noch jemanden, der mit im Gespräch sitzt, der das irgendwie selber mitnotiert oder sowas, und Schrift führe und dann muss ich mich da dran setzen, diese ganze Informationssammelsache ist halt schon mal abgehakt und dann geht es nur darum, okay, hat der mir irgendeinen Quatsch jetzt da reingeschrieben? Und das finde ich schon ganz interessant, dass sowohl halt der Unternehmer das nutzt und aber auch sein Anwalt dann auch sagt, okay, ist ja so, jetzt habe ich das schon mal strukturiert, jetzt kann ich nur einmal drüber schauen, da steht jetzt schon, was weiß ich, der Geschäftspartner drin, etc. pp. Ja, jetzt muss ich noch rechtlich das irgendwie würdigen. Das fand ich schon ganz interessant.
Ja. Finde ich auch gut, ja. So sollte, also ist völlig legitim, so vorzugehen, ne? Macht das auf jeden Fall effizienter, ja. Sehe ich auch so wie du.
Ja, also, ja, guck mal, aber jetzt ist ja die Frage, sollen wir mal jeder noch, jetzt haben wir natürlich nicht vorbereitet, weil wir eigentlich über ein ganz anderes Thema quatschen wollten heute, aber so, sagen wir so zwei Thesen vielleicht, jeder, wie sich die Steuerberatung, sagen wir, bis 2035, würde ich jetzt mal sagen, in 10 Jahren verändert hat. Was glaubst du, oder vielleicht eine Sache, was glaubst du, ist neu dazugekommen? Und eine Sache, was glaubst du, ist weggefallen? Ich kann auch mal anfangen, dann kannst du vielleicht das...
Du hast ja schon WDR-Interviews gegeben. Ich bin ja hier der, insofern fang ruhig mal an, dass ich hier noch ein paar Sekunden Zeit habe zu überlegen.
Ja, ich glaube, alles, was datentechnisch abgebildet werden kann, ja, insbesondere eben dann auch Lohn- und Finanzbuchhaltung, das wird mehr oder minder wegdigitalisiert. Ich glaube, bei der Finanzbuchhaltung noch einfacher, weil da hat man eben einen Beleg, dann irgendwie künftig meine verpflichtende E-Rechnung, wo man das dann auslesen kann. Ich glaube, bei der Lohnbuchhaltung wird es vielleicht schon einen Tick schwerer werden, weil dann natürlich der Faktor Mensch noch mitspielt. Ich glaube, es ist halt viel schwerer dann, was weiß ich, jetzt wird jemand krank, jetzt wird jemand schwanger, jetzt ändert sich irgendwas, da wird es, glaube ich, noch eher mal ein manuelles Eingreifen notwendig machen. Aber ich glaube, bei so einer gerade B2B, wenn ich jetzt da strukturierte Rechnungen habe und einer kauft halt eben eine Maschine, dann ist es, glaube ich, jetzt nicht mehr so das Hexenwerk, die vielleicht auch in der Anlagenbuchhaltung zu erfassen, mir irgendwie über eine KI die Abschreibungsdauer zu ziehen, eben dann googelt nicht mehr irgendwie der Finanzbuchhalter und schaut, was ist es für eine Maschine, was ist der AFA-Zeitraum, sondern ich glaube, diese Sachen, die sind schon sehr stark abbildbar, bis hin in den Jahresabschluss rein. Ich hoffe, dass jetzt jemand, der hier arbeitet, nicht die Schnappatmung kriegt, aber man kann sie immer fortentwickeln. Ich glaube, das fällt weg und ich glaube, dass halt diese ganzen Dateninterpretationsgeschichten zunehmen. Ja, dass ebenso die Steuerkanzlei so ein bisschen der Datenorchestrator wird und auch schaut, dass eben die Schnittstellen passen und die Daten auch an den richtigen Stellen sind und dann vielleicht auch so ein bisschen predictive-mäßig schon mal vorausschauend dann proaktiver beraten kann, vielleicht auch sogar dann unterstützen mit einer KI von der DATEV oder von wem auch immer, was dann momentan auch so ein bisschen schwierig ist, weil man mitunter das ja auch später erfährt. Aber ich glaube, das sind so die Geschichten. Ich glaube, Finanzbuchhaltung, das wird sehr stark automatisiert werden und dann die Möglichkeit, die Chance beim Risiko ist dann, dass man so Datenorchestrator wird und dann auch dementsprechend vielleicht auch so Predictive Analytics mäßig da vielleicht schon mal vorausschauen, proaktiv dann auch besser beraten kann. Das wären so meine zwei Takes, was fällt weg und was kommt.
Ich habe da noch zwei Ergänzungen. Ich habe jetzt am Wochenende in der Presse, als ich ein bisschen durch die Zeitung geblättert habe, gesehen, durch die digitale Krankschreibung, die es ja jetzt gibt, die du auch gerade angesprochen hast, ist momentan der Bürokratieaufwand noch höher, als er vorher war. ich meine, das muss ich sicherlich auch noch einspielen und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich auch ein bisschen nervig, weil da musst du irgendwie einer kommt nicht, sagt, hey, ich bin krank, da musst du irgendwie warten, abrufen, ja, hat der Arzt jetzt was übermittelt oder nicht? Und dann guckst du, nee, ist nichts da, guckst nochmal und so weiter. Also das ist schon irgendwie nervig. Und ich meine, bei den Krankschreibungen momentan sind ja auch viele krank, ist ja auch immer so das Nachweisthema. Wie ist diese, da gab es auch diese Plattform, wo man einfach so online anrufen konnte, da hat man schnell eine Krankschreibung gekriegt. Ich glaube, es gibt es ja immer noch, ne? Also das ist ja eh so ein Thema, ne? Wenn man sich jetzt darüber Gedanken macht, wie könnte man die Wirtschaft in Deutschland wieder ein bisschen in Gang kriegen, sind diese Vorschläge mit, ja, lass mal hier den ersten Krankheitstag nicht bezahlen und so, finde ich ehrlich gesagt echt ganz gut, aber hat jeder wahrscheinlich eine andere Meinung, das schweift jetzt schon wieder ab. Aber,
ja, aber da hake ich mal rein, ich lasse jetzt mal tippen, wie oft wir oder sagen wir die breite Masse in Deutschland im Schnitt pro Jahr krankgeschrieben ist. Also wie viele Arbeitstage ist man im Schnitt krankgeschrieben in Deutschland?
Ich habe mal gelesen, Berliner Beamte sind um die 40 Tage krank. Und im Schnitt sind es, glaube ich, und im Schnitt sind es 19, ja?
22,3.
Okay, 22,3.
Okay.
Überleg mal, was das für ein gefährlicher Job sein muss, beim irgendwie Beamter in Berlin zu sein, wenn man da so oft krank ist.
Naja, das sind, da uns vielleicht ein paar Beamten aus Berlin zuhören, da hör mal wieder auf. Aber jetzt wollte ich unterbrechen, aber das hatte ich gerade gelesen, deswegen finde ich schon ganz interessant. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass ja eine Arbeitswoche auch nur 5 Tage hat, ja, kann man sich mal hochrechnen, wie oft dann jemand dann krank ist. Das ist ja ein Schnitt, das heißt, manche sind öfter krank. Klar, wenn man krank ist, soll man daheim bleiben, keine Frage. Aber ich frage mich bei den Zahlen schon manchmal, ja. Ja, aber gut.
Ja, vor allem das demotiviert auch, ne? Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, die extra jetzt im öffentlichen Dienst kündigen, weil sie es nicht mehr erträgt, dass so viele Leute dann einfach keinen Bock und dann lasse ich halt krank schreiben und die Bock haben, müssen dann die Arbeit machen und finden das einfach auch so dieses, ich glaube, das ist halt auch so ein menschliches Ding, diese Ungerechtigkeit, ne? Wenn man einfach diesen einfachen Weg wählen kann, sich vor eine Aufgabe zu drücken oder so, also es ist schon, weiß nicht, also ich glaube, da kann man noch ein paar bessere Anreize schaffen. Aber jetzt schweifen wir wirklich ab. Eine zweite Ergänzung, die ich habe zu deinen Ausführungen ist, du hast das auch gesagt, dass man dann mehr so in das Thema Verantwortung rückt, ne? Also früher war es ja mal so, vielleicht vor 10, 20 Jahren, dass man sich teilweise auch pro Buchungssatz bezahlen lassen hat, ne? Hat man gesagt, okay, wir machen so irgendwie so eine Vereinbarung, ich kriege 1 € pro Buchung oder so, ne? Oder 1,50 oder sowas. Und das ist natürlich, also das ist ja albern, ne? Also dann in der neuen Welt und da gibt natürlich überhaupt keinen Sinn mehr. Und ich sehe das auch eher so, dass das eher so eine Art, diese Finanzbuchhaltung, dass man eben die Buchhaltung für ein Unternehmen macht, ist dann eher, ja, ist wie so eine Art, Flatrate, das ist auch das falsche Wort, aber du bist eben in einer gewissen Verantwortung, dass da ein tolles Werk entsteht, was jederzeit Grundlage dafür sein kann, beispielsweise einen Kreditantrag zu stellen oder eben auch beim Finanzamt alle Pflichten zu erfüllen. Das ist eher das Ding, worauf es ankommt. Ne? Und wie du zu dem Weg kommst, du bist natürlich blöd als Buchhalter, wenn du das alles manuell verbuchst, sondern du bist eben dafür verantwortlich, die ganzen Systeme so miteinander zu verknüpfen, dass sich eben die Rechnungseingänge, die Zahlungen dazu ausgleichen, sodass am Ende eben kein Verrechnungskonto entsteht. Das ist dein Job, das einmal einzurichten und immer wieder zu überwachen und bei Änderungen anzupassen, dass das eben alles stimmt. Das ist ja die Leistung, die ja auch einen Wert hat und die ja auch zukünftig noch bezahlt werden wird, weil ich glaube, diese ganze Einrichtung, bis das die KI kann, das wird noch eine Weile dauern. Und wenn sie es denn kann, dann sind wir ja bei dem, ich weiß nicht, ob du das Bild kennst mit der Büroklammer.
Glaube nicht.
Wenn die KI irgendwann so gut ist, dass sie, wenn man das, ich weiß nicht genau, wie das heißt, das Bild, aber wenn die KI quasi irgendwann so übermächtig wird, dass sie alle möglichen Aufgaben erfüllen kann, dann könnte es ja das Problem geben, dass irgendjemand einer KI sagt, stelle mir so viel Büroklammern her wie möglich. Und dann fängt die KI an und ist eben dann so übermächtig, dass sie natürlich irgendwann alle Ressourcen nimmt, die für Büroklammern zur Verfügung stehen und dann sagt, ja Moment, jetzt ich muss ja weiter Büroklammern erstellen, jetzt reichen die Ressourcen ja gar nicht mehr, die Menschen verbrauchen ja so viel, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich die Menschen aus dem Weg schaffe, damit ich weiter Büroklammern erstellen kann. Ne? Das ist so dieser Worst Case, der entstehen könnte, ne? Finde ich auch irgendwie amüsant, so diese Vorstellung. Ich meine, ne, aber wenn es wirklich mal so gut wird, dass das wirklich diese Anbindung auch selbst, also wirklich alles alleine gemacht werden kann, dann bist du ja wirklich bei dem Punkt, dass du sagen musst, okay, wie schütze ich mich jetzt eigentlich davor? Aber Gut, machen wir mal keine schlechten Bilder. Also da, ich stimme dir da auf jeden Fall voll zu und glaube auch, dass wir da weiterhin eine starke Rolle spielen werden. Ich habe noch einen zweiten Punkt, wo ich glaube, dass das auch noch für uns Steuerberater relevant wird. Und zwar hat man das ja auch gesehen zu Corona-Zeiten mit den Überbrückungshilfen. Und gleichzeitig haben wir gerade festgestellt, okay, Beamte sind oft krank und sowieso haben wir da ja eine Alterung und es werden eher keine neuen eingestellt, ne? Und obwohl werden gerade viele neue Beamte auch eingestellt, aber zukünftig, ne, hast du den Fachkräftemangel und wahrscheinlich wird man immer wieder zu der Erkenntnis kommen, eigentlich könnten so eine teilhoheitlichen Aufgaben von der freien Wirtschaft wie einer Steuerkanzlei viel effizienter erfüllt werden, als wenn das irgendwie ein Finanzamt macht. Und man hat das ja schon so leicht gesehen mit dieser Corona-Überbrückungshilfe, dass man da das eben an Steuerberater ausgelagert hat, dass die das eben beantragt haben und gleichzeitig auch eben geprüft haben, ne? Und dann gab es natürlich Stichproben und so weiter. Aber dadurch, dass eben so ein Antrag vom Steuerberater kam, der da auch eine gewisse Verantwortung übernehmen musste, mit seinem Berufstitel dafür haften musste, dass eben wirklich nur das angesetzt wurde, was förderfähig war, hat man, glaube ich, einen großen Teil dieser Subventionen, die da ausgereicht wurden, auch durch diesen Berufsstand abbilden lassen. Und ich würde auch prophezeien, dass es da das eine oder andere Thema mal noch geben wird, was dann auf die Steuerberater und Kanzleien ausgelagert wird, damit die das eben erledigen. Und wahrscheinlich ist das auch noch, auch wenn man oft über die Steuerberaterpreise schimpft, wahrscheinlich ist das aber deutlich effizienter, als wenn das irgendwie von einem Beamten erledigt wird oder einem Beamtenstab oder so, keine Ahnung. Ne? Ich glaube, das könnte auch so ein Thema werden, was dann zusätzlich an Aufgaben in die Steuerkanzleien noch getragen wird. Also insofern kommt da nochmal mein Optimismus doppelt, ja.
Sehr gut, spannend, ja. Ja, du.
Ja, so schnell geht das, Fabian, dass man sich verquatscht, ja. Machen wir dann Familiengesellschaften beim nächsten Mal, würde ich sagen.
Ja, ja, also kündigt es am besten nicht an, nicht, dass wir nächste Woche irgendwie wieder neue Gesetzesnews haben und dann die Steuerwelt wieder vom Bundesfinanzminister und vom Kanzler umgekrempelt wird. Das ist die richtige Jahreszeit dafür. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das Intro noch anders machen, ja, weil wir haben für die, die es jetzt vielleicht rausgeschnitten gehört haben, groß angekündigt, dass wir über Familiengesellschaften philosophieren, aber irgendwann wird die Folge kommen, ja, versprochen. Aber fand ich trotzdem sehr spannend, ja, hau raus. Ja.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe noch eine Klarstellung. Ich habe vorhin von einem Tool gesprochen, das ich zum Diktieren nutze, da habe ich Speechify genannt, das ist aber ein Tool, was vorliest, ist auch ganz gut. Das heißt Spokenly, was ich da nutze, falls ich das auch eben installieren will, kann ich nur empfehlen. Und natürlich vielleicht noch eine Empfehlung zum Schluss. Nutzt du bestimmt auch das Notebook LM, oder? Also ist auch fantastisch, um sich BFH-Urteile zum Beispiel einfach im Podcast erklären zu lassen.
Oder? Ja, und was auch krass ist, was ich jetzt auch angefangen habe, mal so rumzuspinnen, ist Lovable. Da kannst du dir praktisch ohne Programmierkenntnisse kannst du programmieren und das ist schon ganz interessant, ja.
Was hast du denn da programmiert?
Ach, alles Mögliche. Ich habe mal so einen Rechner programmiert, ja, zum Antippen und so weiter. Das ist schon ganz interessant, weil normalerweise wird es wahrscheinlich auch irgendwie so einfache Sachen hinkriegen, aber brauchst halt ewig. Ja, und da haust du halt die Prompts rein und dann kommt was raus. Das ist schon ganz interessant.
Das ist dann webbasiert oder was du da?
Ja, ja, ist webbasiert, ja, ja.
Webanwendung.
Okay. Ja, ja, also du kannst es bestimmt auch irgendwie dann in eine App machen, aber so für den normalen Anwendungsbereich, wenn du jetzt irgendwas suchst, was es halt nicht gibt, ja, so, dann ist es auch echt spannend und du musst wirklich da keine Programmierkenntnisse haben, ja.
Und dein Rechner sieht dann aus wie eine Website letztendlich, oder?
Ja, genau. Das sieht aus wie so ein Formular auf so einer Webseite, kann man sagen. Aber es sieht auch echt gut aus. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann aussieht, das wollte ich schon sagen, wie die Mobilversion vom Copilot Text, aber ich will mir keine Feinde machen mit meinen ehemaligen Kollegen. Es sieht wirklich auch gut aus, ja. Lovable.dev, ja, also D-E-V, kann man sich mal anschauen, ja.
Gucke ich mir auch mal an, danke für den Tipp.
Sehr gerne.
So, dann danke für euch, für den Austausch mit dir und ich hoffe, allen Zuhörern hat die Abschweifung jetzt in Richtung KI nicht gelangweilt, aber ich glaube nicht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit steuerlichen Themen.
Perfekt, also mach's gut, ja, ciao, ciao.
Bis dahin, ja, ciao, ciao.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.